Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, ich finde dieses neue Intro blöd, aber was soll man machen? Willkommen bei Streifendienst Folge 100. Es ist unsere kleine, aber feine Jubiläumsfolge. Mir gegenüber sitzt Marvin Höhner, Co-Trainer beim MSV Duisburg. Ich darf mal wieder hier an der Westender Straße sein und mit dir so im kleinen und ruhigen Folge 100 feiern. Marvin, schön, dass du im Streifendienst bist.
Ja, Mahlzeit. Vielen Dank für die Einladung und Glückwunsch zum Jubiläum.
Yay! Ja, also ich hatte es mir natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, aber wir machen natürlich heute das Beste daraus. Ich möchte vorweg mich noch einmal für die vielen Zuschriften bedanken, die Nils und ich natürlich bekommen haben zum Abgang von Nils. Ich möchte mich da in aller Form bedanken. Vielen lieben Dank. Ich mache auf jeden Fall weiter und ich war überwältigt davon, wie viel mir Mut und Glück zugesprochen haben für die weiteren Folgen. Ich danke dafür und ja, ich bleib euch auf jeden Fall gewogen. So viel dazu. Wir bleiben jetzt aber erstmal direkt beim Thema MSV und hier an der Westender Straße beim Thema Training bzw. Co-Trainer. Marvin, zu deiner Person. Du bist, wenn Transfermarkt nicht lügt, 2 Tage jünger als ich. 2.5.92.
Das ist richtig, ja.
Ja, in Bottrop geboren. Ja. Als Spieler bist du gut im Ruhrgebiet rumgekommen. Zwischen 2009 und 2020 von der Essener U17 über VfB Bottrop, Schonnebeck, Zwecke, Hüls und FC Bottrop. Und dann laut Transfermarkt, und du hast das auch mal im Fragenhagel beziehungsweise in den 10 Fragen, den 1902 Fragen beantwortet, du hast mal deine Frau gecoacht.
Das ist richtig.
Bei welchem Verein war das? Das hat Transfermarkt mir nämlich nicht sagen können.
Das war bei Renania Bottrop.
Bei Renania Bottrop, alles klar. Und ganz kurz mal eben abgeschnitten, wie kam es dazu?
Der Kumpel, der eigentlich Trainer war, der brauchte ein bisschen Hilfe und ich war die Spiele eh mal gucken. Und ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts gemacht, war auch noch nie Trainer vorher. Ja. Habe ich gesagt, okay, komm, mache ich mit, springe ich ein und dann war ich plötzlich Cheftrainer.
Wahnsinn, okay. Und dann ging es auf einmal steil weiter, war es dann 4 Jahre Co. in Bocholt und seit dieser Saison bist du mit Coach Didi Hirsch zum MSV gekommen. Das ist natürlich ein unglaublicher Weg jetzt in den letzten Jahren, kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Vorweg aber so eine kleine Fragenhagel-Kategorie, so ein paar Fragen, um mal so warm zu werden zwischen uns beiden. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Dementsprechend stelle ich jetzt von Anfang an erstmal die Bettwäsche-Frage. Marvin Höhner, in welcher Bettwäsche hast du als Kind gepennt?
Boah, ich glaube in gar keiner, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte keine Vereinsbettwäsche. Ich glaube, bei mir waren Autos drauf.
Bei dir waren Autos drauf? Ja, bist glaube, gut ja. Und professionell ausgewichen. Was ist denn dein Lieblingsverein?
Der ist in England, das ist der Liverpool, Liverpool FC.
Ah, und in Deutschland hast du gar keinen Lieblingsverein?
Nee, ich hab keinen Lieblingsverein, aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Mhm. Meine Familie ist einem Verein aus Gelsenkirchen gesonnen.
Ah, okay. Muss irgendwas Unbekannteres sein, was Kleineres.
Ja, ist was Kleineres. Die sind nicht ganz so hoch mehr.
Ja, ja, alles klar. Gut, gehen wir nicht weiter drauf ein. Wer ist denn dein Lieblingsspieler aller Zeiten? Darf aber auch eine Spielerin sein. Du, der als Frauencoach, darfst dann natürlich auch gerne Spielerin.
Ja, dem Frauenfußball bin ich nicht mehr ganz so gewogen, aber für mich ganz klar Zinedine Zidane.
Mhm.
Ja, habe ich am liebsten geguckt, auch zu Real Madrid-Zeiten und vor allem in der französischen Nationalmannschaft, gab für mich bislang keinen besseren.
Mhm. Kann ich unterschreiben. Wer ist für dich denn aktuell der beste Fußballer, Fußballerin?
Eigentlich würde ich zu Bellingham tendieren, gefällt mir aber gerade nicht ganz so in der aktuellen Saison, was Real Madrid betrifft. Mhm. So, ansonsten finde ich Gravenberch, die Entwicklung von Gravenberg bei Liverpool ziemlich, ziemlich krass.
Wahnsinn, ja.
Und wenn ich jetzt so auf die letzten Jahre zurückblicke, fand ich eigentlich Kevin De Bruyne ziemlich, ziemlich gut. Der ist Torschütze, Vorlagengeber, Ideengeber, ja.
Ich merke auf jeden Fall auch, dass du Spieler wählst, die tatsächlich nicht nur für Scoring verantwortlich sind, sondern auch für den eigentlichen Fluss des Spiels.
Ja.
Dann 1-0 oder 4-3 als Ergebnis?
Ja, die Frage habt ihr dem Coach ja, glaube ich, auch schon gestellt. Ich bin mittlerweile auch eher bei 1-0.
Hat er dich also eingefärbt?
Ja, ich glaube, als Trainer sieht man es anders. Ich glaube, wenn man Fan ist oder selbst Fußballspieler ist, dann nimmt man die Emotionen mit, dann hast du lieber das 4-3. Aber ich glaube, als Trainer tendiert man eher zum 1-0.
Okay. Ja, also da tust du Didi auf jeden Fall gleich. Lieblingsformation?
4-3-3 mit zwei Achtern und einem Sechser.
Und dann auch noch so eine Frage generell, so ein bisschen abseits vom Fußball. Malle oder Sylt? Was bist du eher für ein Typ?
Boah, wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, dann wird es wahrscheinlich Malle, aber eher die ruhigere Seite von Mallorca. Also ich bin jetzt kein Partygänger.
Da muss ich direkt aufgreifen, es wurde ja was ausgelobt, ne? Malle wurde ausgelobt und zwar ziemlich lange auch direkt, wenn ihr aufsteigen solltet. Freust dich trotzdem drauf?
Ja,
oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war nie der Schlagertyp, aber so seit 3-4 Jahren, muss ich sagen, kenne ich fast jedes Lied.
Ist das so im Fußball, ist das so gang und gäbe, wird viel Schlager in der Kabine gehört? Ist das
in der Kabine tatsächlich nicht. Da läuft eher so ein bisschen House oder auch Rap. Vor den Spielen haben die Jungs so 3-4 Lieder, die hören die immer. Aber wir haben mit Gerrit Wegkamp einen ganz, ganz krassen Vertreter der deutschen Schlagerszene. Und die muss aber, glaube ich, auch sein. Ja, die müssen auch da sein, die Jungs.
Der wird auch nicht gehasst.
Nee, der wird nicht gehasst, weil im Sommer kann eh jeder die Lieder auswendig, ne? Muss man ja auch fairerweise sagen.
Ich bin froh, dass wir nicht im Jahr von Laila oder sowas sind gerade, dass wir das schon hinter uns haben. Aber
ja,
der nächste,
kommt noch
was. Ja, genau, das nächste Schlimme ist schon in den Startlöchern.
Ja.
Okay, gehen wir mal so ein bisschen rein. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, wir sind alterstechnisch genau 2 Tage voneinander entfernt. Was hast du so richtig gemacht, dass du jetzt beim MSV sitzt und ich so falsch?
Boah, ich glaube, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja. Dann kam noch die richtige Person dazu mit Dietmar. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben in Bocholt grundsätzlich eine richtig gute Arbeit geleistet. Wir sind verdient aufgestiegen aus der Oberliga in die Regionalliga, haben da die Klasse gehalten und dann mit Dietmar im nächsten Jahr dann wirklich eine tolle Saison gespielt. Und ich glaube, wenn du mit einer etwas kleineren Mannschaft, mit weniger Budget, dann auf dem zweiten Platz landest, dann werden grundsätzlich auch andere Vereine aufmerksam. Und Didi hat halt den Kontakt hier zu Duisburg gehabt, die Vergangenheit. Und glücklicherweise hat er mich mitgenommen.
Wie war das, als du das zum ersten Mal, als er mit dem Angebot auf dich zukam? Was waren da für Gedanken? Duisburg, ich meine, wenn die Familie irgendwie so einen kleinen, unbedeutenden Verein aus Gelsenkirchen unterstützt, hat man da schon irgendwelche gefühlsmäßig irgendwelche Anwandlung?
Ja, klar. Also ich habe in der Niederrheinauswahl gespielt. Das heißt, ich war in Wedau im Turm untergebracht als Jugendlicher und dann hast du halt aus dem Fenster geguckt und hast die beleuchtete Duisburg-Arena gesehen. Deswegen, ne, in U17-Zeiten habe ich auch schon gegen Duisburg gespielt. Also man wusste schon, was das für eine Wucht ist. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, als ich hier zum Gespräch gefahren bin ins Stadion, mit Michael Preetz an einem Tisch saß und dann ungefähr 24 Stunden Zeit hatte, um zu überlegen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch hauptberuflich gearbeitet. Und deswegen kann ich dir sagen, war für mich echt eine anstrengende Woche, weil du wagst natürlich einen Schritt jetzt in den Profifußball und lässt so das alltägliche Leben hinter dir. Da habe ich auf jeden Fall die ein oder andere Sitzung auf dem Pott mehr gehabt als sonst, ja, kann ich dir sagen, und ein bisschen weniger geschlafen. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ist absolut geil.
Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
Ich war im Außendienst für einen Dienstleister im Chemikalienbereich.
Das ist was ganz anderes.
Was völlig anderes, ja. Ich war immer im Vertrieb, habe da auch echt Spaß gehabt, war auch im Außendienst unterwegs. Aber für mich war immer klar, wenn ich die Chance habe, Fußball zu machen, dann mache ich es auf jeden Fall.
Finde ich richtig gut. Also damit ein richtig steiler Karriereaufstieg quasi, der quasi innerhalb von kürzester Zeit beschlossen wurde, wie du gerade erzählt hast. Vom Kohlen Bocholt zum Kohlen Duisburg ist in vielen, fast allen Belangen eine 180-Grad-Drehung, ohne das despektierlich gegenüber Bocholt zu meinen. Ne? Viel Aufmerksamkeit, sportlicher, medialer und vielleicht auch, ich kann es jetzt nicht einschätzen, sozialer Druck. Was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich das dein Leben im letzten halben Jahr geändert? Und was sind vielleicht auch Schattenseiten?
Ich glaube, wenn du hier so im Alltag angekommen bist, so im Profifußball, wir sind zwar immer noch Regionalliga, muss man ja fairerweise auch sagen, ne? Also ich denke mal so ab dritte Liga fängt Profifußball an, aber hier die Strukturen sind ganz anders, ne? Also du fährst hier quasi zu deiner Arbeit, du denkst nur Fußball, du lebst nur Fußball, du nimmst es anders wahr, also du merkst, dass du das viel mehr genießen kannst, aber auch wertschätzen musst, dass du nur Fußball machen kannst, ne? Also vorher wusstest du, du hast einen strikten Arbeitsalltag, du hast Aufgaben gehabt, du hast vielleicht auch eine klare Arbeitszeit gehabt und jetzt kommst du hier hin und ja, darfst die schönste Nebensache der Welt machen und wirst dafür dann auch noch entsprechend bezahlt, aber nicht nur in finanzieller Form, sondern du gehst hier ins Stadion, spielst vor 18.000 bis an der Linie. Du wertschätzt das einfach ganz anders, ne? Und Schattenseiten, also ich kann mich noch so an die ersten 3-4 Wochen erinnern, wenn dann vielleicht auch mal mit der großen Euphorie mal nur ein Unentschieden gespielt wurde, dann ja, das nagt nicht an dir, aber du willst natürlich der Erwartungshaltung gerecht werden. Ne? Mhm. Dann denkst du dir im Nachhinein, boah, hättest du vielleicht mal so gewechselt, hättest du so aufgestellt, hätte er den reingemacht, hätte er das gemacht. Ne? Aber da sind wir, oder bin ich jetzt zumindest gut drüber weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile genieße ich es nur noch.
Das heißt, du kannst auch inzwischen den Druck, den dieses ganze Umfeld auch am Anfang logischerweise aufbaut, den kannst du inzwischen irgendwie kompensieren, das kommt nicht mehr so an dich ran. Also
Nee, gar nicht. Klar, du hast natürlich im Spiel hast du Druck, ne? Wenn du zum Beispiel 1-0 hinten liest oder so und du weißt, jetzt musst du es ziehen oder du willst es noch ziehen, ne? Dann bist du angespannt, aber mittlerweile verspüre ich eigentlich gar keinen Druck, sondern viel mehr Vorfreude. Ne? Also wir haben ja ein Ziel und daran arbeiten wir alle hart und da hast du viel mehr Bock drauf, als jetzt darüber nachzudenken, wenn es nicht klappen würde.
Mhm. Du wohnst selber nicht in Duisburg, oder?
Nee, ich wohne nicht in Duisburg. Ich bin 28 Jahre Bottropper gewesen, also Pottler Urgestein und bin dann aber nach Borken gezogen, weil es Bocholt einfach näher war und wir fühlen uns da auch sehr wohl.
Das heißt jetzt, wahrscheinlich wirst du, wenn du aus der Tür trittst, morgens, nachmittags, du wirst nicht unbedingt angesprochen, oder? Hat sich das auch dahingehend geändert, dass man so ein bisschen auch merkt, boah, ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, was man bei Bocholt vielleicht irgendwo auch war, aber eher für Insider, ne?
Ja, in Borken jetzt tatsächlich nicht. Also ich lebe sehr, sehr ländlich an der holländischen Grenze. Ich kann dir aber sagen, es ist schon so, ne, wenn du hier eingekleidet wirst, ne, also ich gehe schon zum Bäcker mit meinem Duisburg-Pulli, ne, oder mit der Anzugjacke, weil du bist natürlich stolz drauf, ne, ist ja ganz
und die
klar.
Brötchen gibt's gratis.
Ja, nicht ganz, ne, aber ich mache das gar nicht, weil ich erkannt werden will, sondern man ist einfach wirklich stolz drauf, so, ne.
Ja, finde ich richtig gut. Das heißt, du trägst das also auch nach außen. Du bist da, du identifizierst dich 110% damit.
Ja, absolut, klar. Also ich meine, wenn du siehst, was jetzt hier dann in dem Stadion los ist, dann kannst du ja nicht angesteckt werden. Ne?
Gibt's da auf der anderen Seite auch sowas wie eine Angst? Ich meine, jetzt vor der Winterpause gab es eine Niederlage gegen Gütersloh. Schwamm drüber, ist jetzt hängt keiner hoch, aber ne, du hast das ja sicherlich schon mitgekriegt, wie schnell in Duisburg zum Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt nebeneinander liegt. Ne? Ist da auch vielleicht so ein bisschen Angst da, dass die Stimmung kippen könnte, wenn man mal 2-3 Spiele verliert?
Nee, gar nicht. Also weil wir gehen nicht davon aus, dass wir 2-3 Spiele verlieren. Wir
haben so. Dann,
genau, ne? Also Mindset ist ja ganz wichtig. Ne? Also wir spielen, um zu gewinnen. Wir sind Erster, selbst wenn jetzt die Verfolger noch ein Nachholspiel haben, können die uns nicht einholen. Solange wir unsere Hausaufgaben machen, können die sich strecken, wie die wollen. Ne?
Du bist noch halbwegs jung, andere spielen in unserem Alter noch Fußball teilweise, aber im Geschäft ist das ja nichts Ungewöhnliches. Du hast ja selbst in Bocholt unter Jan Winking gearbeitet. Ich kenne den selber gar nicht, ich weiß, dass er jetzt BVB 2 Scout ist. Der ist ja noch jünger als wir, der ist jetzt 29, ne? Ja. Der ist so, glaube ich, so ein bisschen das typische Ding Laptop-Trainer. Kann das sein oder ist das...
Ja, man muss natürlich gucken, also man geht ja auch ein bisschen mit der Zeit, ne? Also die einen schreiben ihre Trainingsübungen auf ein Blatt Papier mit einem Stift und die anderen nutzen halt schon den Laptop, weil es automatisch gespeichert wird, ne? Also ich sehe es gar nicht so schlimm, aber ja, Jan war schon etwas modernerer Trainer so, ne? Der hat auch viel den Laptop genutzt, aber gar nicht despektierlich gemeint. Und der war jünger, also absolut.
Wie war das dann? Wie ist das dann, wie nimmst du das wahr, wenn so ein junger Trainer, der ja scheinbar auch schon sehr versiert ist und dann auch schon an vorderster Front in dem Alter arbeiten kann, wo der Kapitän vielleicht älter ist, ne? Wie nahmst du das wahr? Oder hast du was aus dieser Zeit mitgenommen unter Winking?
Ja, man muss ja fairerweise sagen, also Jan kam ja jetzt nicht irgendwie in ein unbekanntes Umfeld, also der Kapitän war sein Bruder. Ne? Er kommt selbst aus Bocholt, er kannte viele Spieler von da, also war es ein Umfeld, das er kannte. Ne? Er hat jetzt keine komplett unbekannte Mannschaft übernommen, aber na klar muss man sagen, er war ein junger Trainer, war ein ambitionierter Trainer, der eine klare Vorstellung vom Fußball hatte und der vor allem sehr strukturiert gearbeitet hat. Ne? Also das war meine erste Senioren-Trainerstation.
Ja, deswegen frage ich auch.
Es ist völlig egal, ob jemand jünger ist oder älter ist, du kannst dir von jedem Trainer was mitnehmen.
Ich meine, es ist ja auch so, dass wir viele berühmte Vorbilder dabei haben. Nagelsmann war bei Hoffenheim 28, Tedesco bei Schalke 31 und Christoph Daum, Ruhe in Frieden, war 32 oder beim FC Köln in den 80er Jahren, als er debütierte. Das heißt, es ist jetzt kein Trend und auch nichts Neues. Dennoch ist es ja so, dass wir ja, also der MSV sich anschickt, auch höherklassig wieder zu spielen. Weder Tedesco, weder Daum und auch Nagelsmann haben nie höherklassig Fußball gespielt, deswegen passen diese Beispiele auch ganz gut. Aber wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass man selbst Profifußball gespielt hat, um erfolgreich welchen zu coachen? Und gibt es da irgendwelche Vorbilder vielleicht, wenn es welche gibt, nenn gerne mal.
Ja, Vorbilder schwierig. Also ich kann dir sagen, dass Jose Mourinho die Champions League gewonnen hat und in Chelsea einen absoluten Weltklasse-Job gemacht hat und er war Torwarttrainer. Ne? War selbst dann auch früher mal ganz kurz Torwart. Also ist jetzt vielleicht nicht der hochprofessionelle Feldspieler gewesen, der Weltmeisterschaften gespielt hat oder so. Grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass du den Stallgeruch einer Kabine kennst. Ne? Also ich sage jetzt mal, da will ich niemand auf die Füße treten oder so, aber wenn du jetzt vielleicht Lehrer bist und jetzt sagst, ich möchte Profifußballer werden, weil ich habe vielleicht schon mal in der 8. Klasse Fußball trainiert oder habe eine Fußball-AG gehabt, ich glaube, dann wird es ein bisschen schwierig. Also du musst schon, glaube ich, verstehen, wie Fußballer ticken, wie die mit gewissen Situationen umgehen, welche Emotionen die haben und was so in der Kabine passiert, damit du einfach auch in deiner Trainingsarbeit oder am Spieltag besser darauf reagieren kannst, wie jemand das so empfindet. Ne? Ich habe jetzt auch nie hochgespielt, ich habe nie Profifußball gespielt, ich war nie in den ersten drei Ligen oder sowas, aber ich habe einfach eine Idee von Fußball, ich habe Bock auf Fußball und ich glaube, ich weiß auch schon, wie so eine Kabine riecht. Ja,
ja, glaubst du denn, ich hab ja niemals bestritten, dass du das weißt, aber trotzdem, ich als Laie habe so das Gefühl, es gibt rein statistisch und rein auch in vielen kleineren Belangen ja Unterschiede zwischen Profifußball und auch nur Halbprofifußball. Glaubst du, du hast da irgendwie das Problem, dass du irgendwann mal an eine gläserne Decke stößt oder merkst, ach guck mal, das ist doch ganz anders als jetzt im Halbprofibereich?
Ja, also man muss ja fairerweise das mal so betrachten. Also je höher du kommst, desto größer wird auch dein Trainerteam und die einzelnen spezifischen Abteilungen übernimmt ja dann nicht mehr der Cheftrainer alleine, so wie es jetzt vielleicht in der Landesliga, Bezirksliga ist. Da ist der Cheftrainer Co-Trainer, Betreuer, Athletiktrainer, der macht ja eigentlich alles. Und du holst dir ja quasi Expertise mit ins Trainerteam. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel hier auch den Leon Welter, unser Analysten, der kümmert sich dann um Videoanalysen, Spielvorbereitungen, Szenarien, die wir einzelnen Spielern zeigen, um die auch zu verbessern. Das machen wir jetzt als Co-Trainer, Cheftrainer dann eher weniger. Wir haben mit dem Tommy Klimek, haben wir den Athletiktrainer und die sind ja in ihren einzelnen, ich sag mal, spezifischen Abteilungen, nenne ich es jetzt mal, sind die ja Experten. Ne? Mhm. Und als Trainer oder Co-Trainer kümmerst du dich dann vor allem so ein bisschen um den zwischenmenschlichen Kontakt auch mit den Spielern und natürlich auch um die Dinge, die du dann auf dem Fußballplatz umsetzen willst. Ne? Also ich glaube, um die Frage nochmal genau zu beantworten, ich glaube nicht, dass man an so eine Decke stößt, ne? Weil jeder hat so seine Idee von Fußball, aber das, was so neben dem Fußball auf dem Platz passiert, ich glaube, da musst du dir einfach Expertise reinholen.
Wie machst du das? Beziehungsweise wie lange dauert es noch bis zur UEFA Pro-Lizenz bei dir? Einfach mal so rumgefragt.
Ja, man muss ja diese Lizenzen quasi nach und nach abarbeiten. Das ist auch heutzutage echt immer
Von Level 1 bis Level 5 ist es, glaube ich. Ne?
Es ist C bis Fußballlehrer. Also C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz. Dann kommt der Fußballlehrer.
Ja, okay.
Genau. Und nur dann kannst du auch in gewissen Ligen als Cheftrainer arbeiten. Mhm. Es wird immer schwieriger und auch immer teurer, diese Lizenzen zu erhalten.
Ja.
Man merkt ja einfach, dass in dem Profifußball viele Ex-Profis dann auch jetzt mittlerweile arbeiten. Also der Weg vom Nicht-Profi zum Profi-Trainer wird immer schwieriger. Bei mir wird es wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Ich hoffe, so schnell wie möglich, wenn alles gut geht, vielleicht 4-5 Jahre.
Welche Lizenz hast du aktuell?
Ich habe die B-Pro-Lizenz.
Mhm. Wie weit dürft man damit gehen? Also was heißt das genau?
Als Co-Trainer kann ich jetzt überall arbeiten, das ist ja das Problem. Da muss der Cheftrainer quasi die Lizenz erfüllen, den Fußballlehrer. Damit könnte ich jetzt nur Cheftrainer in der Oberliga tatsächlich sein. Also für die Regionalliga brauche ich die A-Lizenz und ab der dritten Liga dann den Fußballlehrer.
Okay, aber du bist gewillt, das auch alles noch durchzuziehen. Das heißt, UEFA Pro-Lizenz soll auf jeden Fall auch kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also den Schritt will ich gehen, ja.
Finde ich richtig gut. Gehen wir mal so ein bisschen aktueller. Wenn wir uns hier gerade so ein bisschen umschauen, wir nehmen heute am Mittwoch auf, vormittags. Es ist eine Suppe draußen, unglaublich. Bist du froh, dass man aktuell nicht trainieren muss? Man sieht den Bayer kaum.
Ja, wir werden ja trainieren, also müssen.
Ja, um 14 Uhr ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber
ja, gut, wir haben ja hier an dem Standort die großen Möglichkeiten auch einer Rasenheizung jetzt. Das heißt, wir werden nicht mehr auf Schnee trainieren. Das unterscheidet wahrscheinlich dann auch nochmal den Amateurfußball zum Profifußball, auch in der Liga jetzt. Aber ich glaube, Fußball, also mich ärgert tatsächlich nur wirklich starker Regen und Wind. Also die beiden in Kombi, da ziehe ich auch mal eine lange Hose an. Ich bin ja eigentlich nur der Kurzhoseträger.
Egal welches Wetter.
Egal welches Wetter. Und da haben die Jungs zumindest keine Ausrede. Weißt du, wenn der Co-Trainer an der Linie steht und sagt, ich habe eine Kurzhose, dann brauchen die auch nicht rumholen. Nee, aber ich sag sonst alles so um 18, 19, 20 Grad wäre schon geil, so wie im Trainingslager.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Es ist schon ein bisschen Kulturschock gewesen. Ich habe natürlich Stories und so verfolgt. Ihr schön in der Sonne, die Jungs teilweise bei 17 Grad auch nochmal in den Pool gesprungen. Ist schon ein Kulturschock gewesen, dann wieder nach Duisburg zu kommen, ne, in das Wetter, oder?
Ja, wir haben ja so ein paar Fotos von zu Hause bekommen, ne, und dann, du kannst ja kein Foto fühlen, ne, du denkst dir nur, da will ich eigentlich nicht hin, aber als wir dann aus dem Flugzeug gestiegen sind, da haben wir alle nochmal die Jacke angezogen, ja.
Wie fällt denn dein erstes allgemeines Fazit zum Trainingslager aus?
Mega. Mega, es war super. Wir haben uns natürlich im Vorfeld ein paar Sachen vorgenommen, die wir da umsetzen wollen. Also du fliegst ja jetzt nicht da 3 Stunden hin und sagst jetzt, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Mhm. Wir haben uns ein paar Dinge vorgenommen, die wurden super umgesetzt. Die haben genau so geklappt, wie wir das wollten. Und letzten Endes ist ein Trainingslager auch immer dafür da, dass die Mannschaft noch mehr zusammenwächst. Und ich glaube, das hat super, super, super gut geklappt.
Einen kleinen Wermutstropfen gab's, Leon Müller. Ne? Wie lang fällt der ungefähr aus? Ist es... Könnt ihr das ungefähr absehen?
Ja,
wie lang?
Es werden auf jeden Fall ein paar Wochen sein.
Werden noch ein paar Wochen sein, ne? Mit dem war aber wahrscheinlich auch geplant, ne? Weiterhin. Also auch in der Startelf könnte ich mir vorstellen. Das heißt, musste man jetzt aufgrund des Ausfalls auch nochmal im Trainingslager irgendwie einen Plan ändern?
Nee, das nicht. Also wir sind ja ganz gut besetzt, muss man fairerweise sagen. Auch wir haben die Position alle doppelt mindestens besetzt. In der Winterpause werden die Karten so oder so neu gemischt, ne? Also du sagst jetzt nicht, wenn du in die Winterpause gehst, der hat ja sowieso einen Stammplatz.
Nee, gut.
Ne? Mhm. Aber klar, Leon tut natürlich weh. Der hat viele Spiele in der Hinrunde gemacht, aber da müssen halt andere dann in das kalte Wasser springen und so kalt ist das gar nicht, weil bei uns wirklich alle immer Einsätze bekommen. Deswegen werden wir auf jeden Fall eine gute Lösung finden.
Also die Vorteile von einem Trainingslager im Süden liegen auf der Hand, ne? Das Verletzungsrisiko ist nicht so hoch, man kann auch mal bei etwas über 5 Grad in kurzer Hose trainieren. Und ich habe ja auch schon gelesen, Trainer Hirsch hat die... Voraussetzungen angepriesen, sagte das gleiche wie du, geiles Trainingslager. Und er hat auch gesagt, es ist viel taktisch gearbeitet worden. Also als er mit mir gesprochen hat, hat er mich nicht so in seine Karten schauen lassen. Jetzt frage ich dich aber trotzdem mal, wo habt ihr taktisch dahingehend angesetzt? Weiter gefragt, was hat dich in der Hinrunde gestört vielleicht auch, wo ihr klar dran gearbeitet habt? Und wenn nicht gestört, dann das, was so ein bisschen geitscht hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also
als Tabellenführer ein bisschen zu hart.
Genau, das müssen wir uns eigentlich immer wieder vor Augen führen. Ne? Also wir haben echt einen Punkterekord wieder eingestellt und haben die beste Abwehr der Liga. Also ich glaube, wir sind da auf einem richtigen Weg gewesen in der Hinrunde. Den wollen wir einfach ein bisschen weiter verfeinern. Wir haben gesagt, wir wollen in den Offensivaktionen noch ein bisschen variabler werden. Wollen da auch mehr Spieler zum Torabschuss bringen. Ich glaube, in der Defensive haben wir vieles richtig gemacht. In der Hinrunde, da arbeitest du aber trotzdem dran. Also eigentlich geht es darum, Stärken zu stärken und Schwächen noch mal ein bisschen zu verbessern. Also grundsätzlich geht es auch noch ein bisschen ums Offensivspiel.
Das heißt auch im Prinzip das, was ja auch im Fan-Tenor immer mal wieder so ein bisschen angesprochen oder auch moniert wurde, dass der MSV häufig zu sehr Sicherheitsfußball spielt. Wie gehst du damit um, wenn sowas an dich rangetragen wird?
Boah, ich muss sagen, ich lese eigentlich keine Fanforen oder so. Ich bin da nirgendwo drin. Ich freue mich über positive Reaktionen, ist klar, aber natürlich hört man auch die ein oder andere negative. Ich weiß nicht, ob wir Sicherheitsfußball spielen. Sehe ich eigentlich gar nicht so. Kommt vielleicht so rüber, weil wir vielleicht das ein oder andere Ergebnis mal nur mit einem Torunterschied rübergebracht haben. Aber eigentlich ist das Ziel schon, so viele Tore wie möglich zu schießen, klar.
Nochmal einmal aufs Trainingslager auch zurück. Ihr hattet dort auch einen erfolgreichen Test gegen Sandhausen, 1-0. Aber natürlich, so ein Test in einem Trainingslager ist ja so, erste Halbzeit spielt eine Mannschaft, auf beiden Seiten eigentlich, und in der zweiten eine zweite. Deswegen, wie schätzt du oder wie ordnest du diesen Sieg gegen eine höherklassige Mannschaft? Sandhausen spielt ja auch in der dritten Liga ganz gut mit und hat eigentlich auch Ansprüche. Wie schätzt du das ein?
Ich schätze eigentlich ganz gut ein. Also wir werden jetzt den Test nicht dazu nehmen, um zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Drittligisten geschlagen und jetzt marschieren wir so durch. Ne? Das ist natürlich nicht, aber das, was wir uns in den Tagen davor erarbeitet haben, wurde überragend umgesetzt. Also das, was wir zuvor trainiert haben, haben wir sofort auch im Spiel gesehen. Genauso fällt dann auch ein Tor mit den Dingen, die wir sehen wollten.
Ah, okay.
Und am Ende des Tages, selbst wenn Sandhausen vielleicht mal den einen oder anderen Ersatzspieler spielen lässt, dann... es ist immer noch ein Drittligaspieler, ne?
Absolut.
Also wir haben wieder 0 gespielt gegen den Drittligisten, wir haben das Spiel gewonnen, also alles so, wie es sein soll.
Jetzt war dann ja auch am Trainingslager, ich weiß nicht, 20 Fans waren da, unter anderem auch Pira.
Ja.
Der ist der inzwischen auch in der Mannschaft so ein bisschen so das Maskottchen oder der Star geworden? Ich sehe den ja, also der hat ja jeden Tag 20 Bilder mit euch gemacht, irgendwie gefühlt, oder?
Ja, es ist natürlich schön, ne, wenn sich jemand dann so mit dem Verein und den einzelnen Spielern auch beschäftigt. Ne? Also du kannst natürlich die Zusammenfassung dann in den Medien dann auch sehen, ne? Und die sind dann immer ein bisschen länger als die offiziellen. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen witzigen Kommentar dann noch zu. Also die Spieler gucken es gerne, wir gucken es uns auch an und es ist natürlich eine schöne Geschichte, dass dann ein Fan und ein Zuschauer mit nach Spanien reist, ne, um dann so Eindrücke auch zu gewinnen.
Ja. Ist ja auch für dich wahrscheinlich dann auch noch was Besonderes, Fans im Trainingslager, die dann mitfahren, da kriegt man auch nochmal die Größe des Vereins so ein bisschen wiedergespiegelt auch. Ne? Ich weiß nicht, ob Trainingslager Bocholt, ob in den Stationen, in denen du vorher warst, wurde dann auch in den Süden gefahren, konnte man sich das in Bocholt auch leisten? Wie ist das?
Ja, wir waren tatsächlich aufgrund der Situation, dass wir ja zu dem Zeitpunkt noch Erster waren in der Hinrunde,
ja.
Sind wir in die Türkei geflogen.
Ah, okay.
Da war auch eine kleine Anzahl an Zuschauern dabei, die es dann...
Ah, auch Bocholter sind tatsächlich dem Verein hinterhergereist.
Ja, eine Handvoll. In Duisburg ist das nochmal ein bisschen was anderes.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Da ist auch dann die mediale Aufmerksamkeit auf so einem Trainingslager viel, viel größer. Aber war natürlich super schön. Ne? Du hast gegen Sandhausen da 20 Leute, die zugucken, die mitfiebern. Ne? Wir haben dann auch nochmal abends mit dem einen oder anderen nochmal reden und essen können.
Mhm.
Also es war, glaube ich, eine rundum gelungene Sache.
Hast du das Gefühl, dass die Teamchemie in der ganzen Mannschaft gut ist? Oder hast du das Gefühl, man musste auch teilweise, es ist ja nicht nur eine sportliche Geschichte, sondern es ist ja ein Team, das sich komplett neu gefunden hat.
Mhm.
Dass sich so im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Ausnahmen, sich nicht gar nicht kannte. Hast du das Gefühl, dass man auch da nochmal Teambuilding irgendwie ansetzen musste? Es kamen ja auch zwei Winterneuzugänge. Wie werden die integriert? Gerade wenn so eine Mannschaft jetzt ein halbes Jahr sich als Einheit gefunden hat.
Also ich glaube, die beiden Neuzugänge haben sich innerhalb von 48 Stunden ganz gut eingefunden. Mit Dustin Wilms haben wir jemanden von Aachen verpflichtet. Wir haben ja zwei Jungs hier schon von Aachen. Und die Jungs kennen sich ja, wenn sie Regionalliga-Fußball gespielt haben, auch mal so als Gegner oder vielleicht sogar als Mitspieler. Mit Peres haben wir ja schon gegen ihn gespielt, kam von Schalke U23. Er ist super, super angenehm hier zu arbeiten und auch super angenehm in der Mannschaft. Ne? Also ich kann nur jedem Zuschauer mal empfehlen zu gucken, wie die Jungs sich freuen, wenn ein Tor fällt. Ne? Also da rennt jeder zu dem anderen. Selbst wenn du mal ausgewechselt wirst, die klatschen ab. Ich kann mich noch erinnern, in der Anfangszeit, in den ersten 6 Spielen, haben wir ganz oft die Stürmer ein- und ausgewechselt.
Mhm.
Und die sind damit echt super umgegangen. Die haben sich gefreut, wenn der andere ein Tor geschossen hat. Mir fällt da so ein bisschen die Szene ein von Olli Kahn mit Jens Lehmann damals beim
vor dem Elfmeterschießen, wo die Hand, der Handschlag.
Genau. Mhm. Also so eine Mentalität haben wir hier eigentlich in der Mannschaft und das ist echt, echt cool.
Ja, finde ich richtig gut. Und das, wie schätzt du, nein, anders gefragt, Dustin Wilms von Aachen gekommen, warum wolltet ihr ihn haben? Was ist so wichtig daran, noch jemanden für einen Flügel zu haben?
Ja, der Coach sagt es, glaube ich, ja auf jeder Pressekonferenz. Ne? Wir haben einen qualitativ echt breiten Kader, also qualitativ. Quantitativ war der noch nicht von der Anzahl her da, wo wir es gerne gehabt hätten. Aber es muss halt auch einfach immer passen. Ne? Also nur Spieler zu verpflichten, damit jetzt die richtige Anzahl da ist, ist, glaube ich, der falsche Weg. Mit Dustin haben wir jetzt einen Regionalliga-erfahrenen Spieler bekommen, der auch schon Einsätze in der dritten Liga hatte und der vorne einfach flexibel einsatzfähig ist. Ne? Also wir wollten jemanden haben, der vielleicht auch nochmal Linksfuß ist vorne. Wir haben jetzt sonst nur Rechtsfüßer über die Außen und dann haben wir gesagt, bevor wir da vielleicht nochmal in die Situation kommen, dass wir nicht mehr nachlegen können, weil ab dem 1.2. ist dann quasi vorbei, wollten wir da nochmal was machen.
Apropos, frage ich direkt vorneweg, sucht ihr gerade noch? Ist denn irgendwas noch in, also sagt ihr, boah, da könnte noch, ohne konkret zu werden, also da sähst du noch Bedarf, da seid ihr vielleicht noch, wenn sich was ergibt, kurz vor Ende, da würdet man noch zuschlagen eventuell?
Nicht, dass ich jetzt wüsste, also Bedarf besteht, glaube ich, nicht.
Mhm.
Wir müssen natürlich auch als MSV Duisburg in unserer Situation immer so ein bisschen links und rechts gucken. Ich glaube, das macht jede Mannschaft.
Mhm.
Aber ich glaube, Bedarf oder jetzt die große Not haben wir nicht.
Es geisterte so im Forum, ich bin ja durch meinen Job natürlich, aber auch schon als Fan immer jemand gewesen, der in den Foren zumindest mitgelesen hat. Da streiften dann verschiedene Namen rum. Auch mal der Name Enzo Wirz von Hohkeppel ist ja vielleicht ja ein Begriff in den Vorbereitungen. Da dachte ich so, ich weiß nicht. Also rein nur so, weil ich mir so dachte, der hat jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele Tore geschossen, Hinrunde 18 Stück oder so, keine Ahnung. Aber der stößt doch, sobald wir eine Klasse höher gehen, eine gläserne Decke. Und hab mich dann bei dem Gedanken erwischt, wie viele unserer Spieler bei wie vielen unserer Spieler denke ich das vielleicht aktuell auch? Und einfach mal generell gefragt, ne? Regionalliga, dritte Liga ist ein großer Unterschied. Wie glaubst du, gesetzt im Fall, dass wir es schaffen, um aufzusteigen, wie glaubst du, wird sich das ändern? Auch wie werden sich die Spieler umgucken, die vielleicht noch keine Drittliga-Erfahrung haben?
Ja, also ich glaube, wenn man sich erstmal unseren Kader anguckt, ich glaube, wir haben jetzt 11 Spieler, die schon in der dritten Liga gespielt haben, mehr oder weniger. Wir haben da ja auch ein bisschen drauf geachtet, dass wir dann den Kader vielleicht nicht ganz neu umstrukturieren müssen. Ne? Da gibt es ja ein paar Beispiele dafür, dass sie dann plötzlich nach Aufstieg 46 Spieler haben, weil sie dann gemerkt haben, funktioniert irgendwie doch nicht so in der dritten Liga. Natürlich ist Drittliga-Fußball ein anderer Fußball. Aber das Gute ist, dass wir hier in einem Verein sind, der weiß, wie das in der dritten Liga läuft. Ne? Also es wäre bei einem Aufstieg...
Oder, ja gut, er weiß und der... Ja,
also man lernt auch aus Fehlern. Ja. Mal so, ne? Genau, also der MSV Duisburg weiß natürlich, wie es in der dritten Liga läuft und worauf man eigentlich achten muss. Aber grundsätzlich ist Drittliga-Fußball hauptsächlich intensiver, vor allem auch körperlicher. Aber da haben wir mit Thomas Klimek einen absoluten Fachmann, der jetzt schon daran arbeitet, dass die Jungs dann in der Sommerpause, das ist ja nicht möglich, in 6 Wochen plötzlich in den Stehlern einen Körper zu kriegen oder 3 Zentimeter zu wachsen. Deswegen arbeiten wir eigentlich jetzt daran, dass wir uns schon im richtigen Falle dann auf die dritte Liga dann vorbereiten können.
Wo möchtet ihr mit eurem Fußball hin? Also was wäre so deine aktuelle Traumvorlage, wie gespielt werden soll? Hast du vielleicht auch anhand einer Mannschaft, die im Moment in Europa oder in Deutschland geilen Fußball spielt, hast du da so spielstilmäßig Vorbilder?
Ja, Liverpool.
Liverpool tatsächlich.
Ja, Liverpool spielt's ja auch so, wie ich es gerne hätte, mit 2 Achtern.
Aha.
Einem Sechser, die haben die Ruhe weg, die haben schnelle Außen. Passt ja so ein bisschen auch zu dem, was wir so haben. Aber ich glaube, kopieren kannst du nichts. Du hast ja auch hier nochmal andere Sachen. Du musst ja hier tagtäglich auch mit Emotionen, mit Charakteren umgehen. Ne? Da ist der absolute Profifußball nochmal ein bisschen anders. Du musst ja auch gucken, was essen die Jungs, ne? Wie bereiten die sich auf so ein Training vor und. Das ist ja ganz oben. Also wenn wir wirklich über die absolute Topklasse reden, dann nochmal ein bisschen anders. Aber Liverpool ist schon so die Art und Weise, wie ich Fußball gerne sehe.
Es ist ja so, ich habe jetzt zuletzt, gab es von Einfach Fußball eine kleine Doku über Malek Fakhro, ja, der dann auch mal so ein bisschen sein Privatleben gezeigt hat. Da ließ er so ein bisschen durchblicken, dass er zumindest sich schon an Ernährungspläne hält, aber jetzt nicht so wie Raul damals, so vom Trainingsplatz runter ins Atemzelt, ins Sauerstoffzelt und danach wird irgendwie nur noch Rohkost gegessen. Also es ist in der vierten Liga dann auch noch was anderes, ne?
Ja klar, natürlich, also die Jungs, die atmen dann nach einer harten Einheit irgendwo in der Premier League nochmal nur Sauerstoff ein,
genau,
ne, in irgendwelchen Zelten für 50.000 Euro, das ist ja hier nicht möglich, ne? Du kannst hier nur den Jungs mit auf den Weg geben, dass sie für so ein Ziel einfach verzichten müssen. Das sagt der Coach immer wieder, wer Erfolg haben will, muss verzichten. Ich glaube, Didi ist auch das beste Beispiel dafür, dass du es schaffen kannst, ne, wenn du verzichtest. Also 196 Bundesligaspiele, da bist du schon oben im Regal. Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das kriegst du nicht geschenkt. Ne? Aber ich glaube, die Jungs verstehen das, aber Malek kann ich dir nur sagen, der hat ja bei YouTube gesagt, dass er nicht, also nie im Kraftraum ist.
Ja, das hat er mehrmals betont. Ich weiß genau, auch nicht, und die Jungs waren alle so...
Ja, das haben wir auch natürlich auch gehört und deswegen haben wir darauf jetzt reagiert. Und
jetzt sitzt er im Kraftraum.
Jetzt haben wir es ein bisschen umgestellt für die ganze Mannschaft. Also liebe Grüße, Malek, du Idiot, falls du es hörst. Dank dir müssen die Jungs jetzt ein bisschen mehr pumpen.
Und habt ihr Ernährungspläne rausgegeben? Gibt ihr sowas raus? Ich glaube, Malek hatte gesagt in der Doku nein, ne? Also Ernährungspläne konkret gibt's nicht, ne?
Haben wir nicht. Wir hoffen da einfach drauf. Also wir nehmen jetzt auch irgendwie keine Bluttests und gucken, was die so da drin haben, ne?
Laktattests gibt's auch nicht?
Nee, Laktat haben wir mal überlegt, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben einzelne Lauftests. Also es ist ja nicht mehr so, dass Spieler heutzutage rauchend in der Kabine sitzen und der Trainer sagt, solange du läufst, ist mir das egal.
Basler, ja.
Ne? So zum Beispiel. Aber klar, achtest du drauf, wie Jungs hier erscheinen, ob die ausgeschlafen sind, wann die das letzte Mal gefrühstückt haben. Also zum Beispiel am Spieltag, kann ich dir nur sagen, haben wir einen ganz anderen Ablauf, als wir es in Bocholt hatten. Wir fahren ja hier ins Intercity-Hotel. Wir kriegen bestimmte Mahlzeiten dafür, damit Kohlenhydrate in den Körper kommen und sowas. Ne? Also da sind wir schon professionell genug, um darauf zu achten.
Also ich bin seit langem MSV-Fan und ich weiß noch, wie ich früher fröhlich lustig MSV-Spieler in der Innenstadt habe rauchen sehen. Filipescu hat geraucht, Grilic hat auch geraucht. Also das
gibt's nicht mehr.
Mia Rache hat auch geraucht, auf jeden Fall. Da habe ich alle rauchend erwischt, auf jeden Fall, okay, in der Innenstadt. Naja, schwamm drüber. Ich will mit dir noch etwas ansprechen, was auch aus Foren herrührt. Und ich hole jetzt ein bisschen aus. Es gibt einen Ein Mann, Christoph Gebhardt heißt der, heißt im Forum Schimanski, der schreibt aber auch für die NRZ, teilweise macht so Taktikanalysen. Und der hat sich mal die Mühe gemacht, die Durchmarschierer der letzten Jahre von Regionalliga in zweite Liga, das sind Elversberg, Münster und Ulm, und die Wiederabsteiger Lübeck, Oldenburg, Bayreuth, zu vergleichen, um längerfristig die Perspektive des Spielstils zu analysieren. Und der kommt zu einem ernüchternden Fazit tatsächlich. Also rein von Werten im Vergleich zu den dieser 6 Mannschaften und im Querschnitt der ersten 4 Ligen in Deutschland ist der MSV im Ballbesitz eher unterdurchschnittlich, im Pressing durchschnittlich und setzt viel auf Zweikämpfe. Und trotzdem kommt der risikoarme Ansatz mit wenig Ballbesitz in der Regel gut an, weil Umschaltmomenten die meisten Tore fallen. Aber er kommt zu dem Entschluss, die derzeitige Spielanlage ist voll auf Aufstieg gepolt, aber längerfristig müssen fußballerisch und ballbesitzorientierte Qualitäten her. Ihr müsstet also an eurer eigenen Idee feilen und die Spielidee ballbesitzlastiger machen. Was sind deine Gedanken dazu?
Müsste ich jetzt erstmal kurz sacken lassen.
Ja, es tut mir leid. Also ne, im Großen und Ganzen sagt er einfach...
Also die Kernaussage ist,
vierte Liga ja, für die dritte Liga und alles darüber hinaus müsstet ihr euch mal was Neues ausdenken, ansonsten rein von den Statistiken. Und das möchte Christoph auch so bewusst wissen, ne? Es ist keine Generalkritik an einem Spielstil,
alles
und
gut, ja.
Ne? Sondern rein davon, wenn man die Statistiken sich der letzten Jahre anguckt, dann gibt's da Signifikanzen. Und die sind teilweise halt im Passspiel, bei Pressing-Situationen. Und da gibt's ja einen Querschnitt aus allen 4 Ligen und auch zu den 3 Auf- und Absteigern. Und da fällt der MSV halt in vielen Statistiken halt eher so ins untere Drittel.
Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt muss man gucken, wie weit ist er zurückgegangen. Also ich sage immer, wenn er jetzt einen Aufsteiger genommen hat von vor 8 Jahren, dann hat sich der Fußball in den letzten 8 Jahren nochmal ein bisschen entwickelt. Ich glaube, die Kernaussage ist dahinter, wer erfolgreich Fußball spielen will, muss mehr Ballbesitz haben.
Mhm.
Weiß ich nicht. Also grundsätzlich wollen wir auch gerne den Ball haben. Das ist ja auch eine Sache, die der Coach in der Hinrunde auf den Pressekonferenzen immer wieder angesprochen hat. Wir wollen ja mehr den Ball haben. Ist ja nicht so, als würden wir jetzt sagen, wir geben dem Gegner den Ball nur, um dann umschalten zu können. Das nicht, aber grundsätzlich ist der Regionalliga-Fußball nochmal ein ganz anderer Fußball als der Drittliga-Fußball. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, die etwas namenhafteren Vereine, die in diese Liga abgestiegen sind, in die Regionalliga und wieder rauskommen wollten, die sind mit Ballbesitzfußball nicht immer ganz so weit gekommen. Also ich erinnere mich an RWE zum Beispiel. Ich glaube, die haben 10 Jahre gebraucht, um wieder rauszukommen und hatten eigentlich immer so mit den besten Kader.
Mhm.
Du musst diese Schweineliga, diese Drecksliga einfach annehmen und du spielst auch nicht immer auf den schönsten Rasenplätzen. Das muss dir auch klar sein. Also das heißt, mit Hacke 1, 2, 3 kommst du nicht weiter. Aber grundsätzlich muss man halt auch gucken, welche Statistiken man so nimmt. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Statistik von uns sagen, wir haben unsere Anlaufhöhe, also da, wo unser Pressing beginnt, deutlich erhöht. Wir sind zum Beispiel in den ersten 4 Spielen nicht so hoch angelaufen, wie wir es jetzt machen. Wir laufen jetzt, kann ich dir sagen, bei ungefähr 66 Metern an. Also
wie viele Pässe lasst ihr zu, bevor ihr angreift?
Genau, das ist dieser PPDA-Wert, genau richtig. Den haben wir zum Beispiel auch deutlich gesenkt. Da waren wir zwischenzeitlich mal bei 12, 13 Pässen. Jetzt sind wir bei 8 angekommen.
Da sagt Schimanski übrigens, Bundesliga-Vereine lassen mehr, haben höhere PPDA-Werte als bei Pressen allein.
Ja.
Bringt nichts. Also die, umso höher du in der Liga gehst, desto höher wird auch der PPDA-Wert. Das heißt, die Mannschaft.
Bei Bayern.
Die meisten Mannschaften sagen, wir haben uns also quasi so gesehen und haben unseren Spielstil. Ihr könnt spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch noch vor unserer Pressinglinie 20 Mal den Ball zuspielen. Aber sobald ihr in diese und diese Region kommt, fängt unser Spiel an.
Genau.
Und Schimanski sagt einfach nur, die Mannschaft, wie sie jetzt da ist, wird auch im Großen und Ganzen nächstes Jahr da sein. Und da wünscht er sich mehr ballbesitzorientierte, die eigene Spielidee. Weniger selbst reagieren, weniger harte, viele Zweikämpfe, sondern halt mehr unabhängig des Gegners, mehr auf uns zu achten.
Ja, ich bin da grundsätzlich gar nicht so fern von, wobei du musst natürlich auch mal gucken, was der Gegner so macht. Ne? Also wir haben es jetzt auch erlebt, dass uns Gegner früh hoch anlaufen, ne? Und dann haben wir vielleicht das ein oder andere Mal versucht, das spielerisch zu lösen. Da denkst du dir vielleicht einfach, komm, hau den Ball mal eben lang, ne? Weil du bist jetzt zwar in der Regionalliga angekommen, hast auch gute Jungs dabei, aber dir mal einen Ball hinter die gegnerische Kette zu schlagen, tut dir auch nicht weh. Grundsätzlich ja, jede Mannschaft will den Ball haben. Also ich bin da nicht so fern von ihm, aber ich glaube, Zweikämpfe musst du immer führen, da kommst du grundsätzlich nicht drum herum. Aber der Drittliga-Fußball, der wird sich definitiv verändern, wenn wir dann da hingehen und hinkommen, da wollen wir alle hin, dann wird das, was wir dieses Jahr spielen, glaube ich, in der dritten Liga anders aussehen.
Ja, also meine Frage, ne, der aktuelle Fußball, hat er seine Grenzen an der Schwellen zur dritten Liga? Würdest du sagen, ja?
Ja, in der dritten Liga musst du halt schauen, es ist noch körperlicher, ne? Also der Drittliga-Fußball ist nicht schöner. Nicht unbedingt schöner, ne? Also kommt drauf an, wie man es sieht, aber da operieren Mannschaften viel mit langen Bällen und kloppen sich dann um den zweiten Ball. Also ist jetzt nicht so, als würden die in der dritten Liga alle schönere Tore schießen, als wir schießen. Und ich fand, wir haben schon einige schöne dabei gehabt. Vielleicht das auch mal mitnehmen, ne? Also wir haben, glaube ich, 36 Tore geschossen. 33 Tore davon wurden innerhalb des 16ers erzielt. Mhm. Also wir kommen ja dahin, wo es dem Gegner richtig wehtut. Ne? Es ist jetzt nicht so, als hätten wir die Hälfte der Tore irgendwie außerhalb der Box mit einem Fernschuss gemacht, sondern wir kommen ja da wirklich hinter die Kette des Gegners. Ich glaube nicht, dass der Fußball an seine Grenzen stößt, weil wir haben es jetzt auch zum Beispiel gegen Sandhausen gesehen, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Du hast in der dritten Liga ein bisschen mehr Zeit als in der Regionalliga. Ne? In der Regionalliga wirst du öfters mal ein bisschen wilder angerannt. Und in der dritten Liga sagt der Gegner vielleicht, okay, wie wir gerade gesprochen haben, du kannst dir vielleicht mal ein paar Bälle mehr in Ruhe zuspielen und dann kommst du halt in mein Pressing. Ich glaube, dass uns der Drittliga-Fußball eher gut tun würde.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es ja hoffentlich erleben.
Toi, toi, toi.
Ein aktuelles Wort noch zur Insolvenz vom KFC Uerdingen. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Wie schaust du darauf? Wie denkst du darüber?
Oh, ich bin ganz ehrlich, also ich will mich ungern zu Ereignissen in anderen Vereinen äußern. Ist klar, ist nicht unsere Baustelle.
Es tangiert uns ja vielleicht indirekt.
Ja, genau, klar. Wir haben natürlich auch schon mal die Rechnung aufgemacht. Wo wird es jetzt hinkommen? Ne? Also wer wird da die Punkte verlieren?
Ich habe auch geguckt. Also alle, die leider mit uns oben sind, Gladbach, Lotte, Köln, die haben alle gegen die gewonnen. Ne? Ja. Also wie wir. Also die da würde jetzt keiner sich einen Vorteil von
außer Rödinghausen, glaube ich, die haben einmal unentschieden gegen die
Genau, Rödinghausen. Zweites genau. Mal. Und ich glaube, die Kölner haben auch unentschieden. Also
oder Köln, ja, oder so, genau.
Ja, ja, ja.
Keine Ahnung, also ich kann das nicht bewerten, das ist eine Sache von denen im Verein, aber ich glaube, die Nachrichten und die Medien waren jetzt in den letzten 5 Monaten schon echt gut gefüllt mit KFC Uerdingen. Am Ende des Tages kann ich jedem Verein nur die Daumen drücken und hoffen, dass sie ihre finanziellen Aspekte hinkriegen, weil man muss ja auch fairerweise sagen, es war ja auch ein gutes Auswärtsspiel da. Ne?
Ja, also, absolut.
Die Atmosphäre, da war ja auch ganz gut. Ne?
Und die 3 Punkte würde ich auch sehr gerne behalten.
Die nehmen wir immer mit, ja.
Ne? Aber das heißt, ihr schaut da auch schon drauf, insofern, dass das ihr sagt, was würde passieren?
Ja, aber es würde ja jetzt nichts punktuell ändern. Ne? Also wir wären nach wie vor 3 Punkte vor Köln, mit dir am ein Spiel weniger. Ja. Wir wären 6 Punkte vor dem dritten, 7 vor dem vierten. Also es würde sich eigentlich nichts ändern für uns.
Gut, abschließende Frage. Der MSV steigt auf, weil?
Weil wir bisher vieles richtig gemacht haben und das, was wir nicht richtig gemacht haben, wir in der Rückrunde nochmal verbessern werden. Und ich glaube, ein Riesenpunkt ist einfach die Wucht, die uns zum Beispiel auch nächste Woche gegen RWO oder in 2 Wochen gegen RWO hier erwarten wird. Ich glaube, dass die Fans einfach das Zünglein an der Waage sein werden.
Da auch nochmal einen kurzen Satz zu. Unglaublich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Karten sind jetzt aktuell verkauft? 22.000. Sind immer 22.000? Okay. Das ist der Wahnsinn. Wie denkt ihr darüber? Wie heiß seid ihr?
Ja, ist geisteskrank. Also ich kann dir sagen, so in den WhatsApp-Gruppen und so, ich bin jetzt auch auf Instagram, jeder postet das, repostet das, ne, du schickst dir das untereinander her, jetzt auf einmal wollen irgendwie 10, 15 Leute Karten von dir privat, die vorher mal nach einer gefragt haben. Ne? Ich kann dir sagen, da kribbelt's schon ehrlich, ne, es kribbelt schon brutal und auch das Gefühl, wenn du so im Tunnel stehst, du siehst, die Mannschaft läuft ein und du hörst eigentlich schon die Zebra-Hymne, das ist echt geisteskrank, ne.
Boah, ich kann es mir auch nur vorstellen und ich glaube, es wird richtig, richtig geil. Ja. Deswegen, ich freue mich. Jetzt geht's am Wochenende nochmal einen Test hier an der Westende gegen Meppen.
Ja.
Ne, das ist dann die Generalprobe. Toi, toi, toi. Hauptsache, es verletzt sich keiner und wir können beruhigt jetzt in diese Rückrunde gehen, beziehungsweise in das Jahr 2025. Marvin Höhner war heute mein Gast im Streifendienst in Folge 100. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Marvin, danke, dass du da warst. Danke, ich wollte erst Kuchen mitbringen, aber ich habe mir gedacht, komm, nee. Wir machen es ganz im Kleinen. Vielen Dank, dass du mit mir ein bisschen Folge 100 zelebriert hast. Und in dem Sinne sage ich ciao und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
Tschüssi, vielen Dank.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.